Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin und euch alle vor Augen habe. Das ist ja für mich jetzt auch selten. Ich bin mal hier, heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Und von daher freue ich mich, dass ich auch mal wieder aus dieser Perspektive euch als Gemeinde sehen kann. Der Predigttext, den wir gerade gehört haben, steht in einem Zusammenhang, und zwar in dem Zusammenhang der Missionsreisen des Apostel Paulus. Paulus hatte sich eigentlich aufgemacht, die Gemeinden, die er gegründet hatte, im Rahmen der ersten Reise zu besuchen und zu schauen, was aus dem Pflänzchen geworden ist, die er gepflanzt hatte, um zu schauen, ob alles beim Rechten ist. Er war in Jerusalem gewesen, das können wir im Kapitel 15 der Apostelgeschichte lesen, und hatte sich erkundigt, wie Menschen, die nicht Juden gewesen waren, sich verhalten sollten, ob sie das Gesetz halten sollten oder so. Denn er hatte eigentlich damit begonnen, als erster in der Missionsgeschichte wirklich Menschen zu erreichen, die aus einem ganz anderen, nicht aus dem jüdischen Hintergrund kamen. Und jetzt hatten die Apostel in Jerusalem ihm Anweisungen gegeben, beziehungsweise Richtlinien gegeben. Und mit diesen Richtlinien ging er jetzt auf den Weg und hat die Gemeinden informiert. Wie aber der Apostel Paulus war, hat ihm das nicht gereicht, dass er jetzt die Gemeinden, die schon gegründet worden waren, besucht und dass er da nach dem Rechten sieht. Ihn hat es natürlich weitergetrieben. Er wollte ja dem Ruf Jesu oder dem Befehl Jesu nachkommen, gehet hin in alle Welt. Und so hatte er geplant, soweit sein Horizont reichte und seine Kenntnisse reichten, auch weiterhin zu missionieren. Er ist dann weitergezogen, und da kommt etwas ganz Merkwürdiges. Das, was wir auch gehört haben. Er hat versucht an verschiedenen Stellen, übrigens der Spielraum, von dem wir zuerst gehört haben, das ist die heutige Türkei, diese verschiedenen Orte, Phrygien, Galatien, Bithynien, Mysien, das ist alles mystisch, hört sich das bei uns an. Das ist alles der Raum, in dem heute die Türkei liegt, in dem Paulus da missioniert hat. Und das Merkwürdige, was in unserem Text geschrieben steht, der Geist Gottes hinderte ihn, in verschiedenen Gegenden zu predigen. Der Geist Gottes hat es nicht zugelassen, dass er irgendwo Missionsarbeit betrieben hat. Und das ist ja etwas ganz Merkwürdiges. Wenn wir uns denken, der Geist Gottes sagt, geht hin in alle Welt, verkündigt allen Menschen, und plötzlich macht Paulus die Erfahrung, es geht nicht. Er steht vor verschlossenen Türen. Und das führt mich zum ersten Punkt heute. Gott benutzt verschlossene Türen auch, um uns zu leiten. Gott nimmt auch manchmal Türen, die geschlossen sind, um uns auf den richtigen Weg zu führen. Da fiel mir, das habe ich vielleicht sicherlich schon mal erzählt vor vielen Jahren, fiel mir eine Begebenheit aus meiner frühen Zeit als Christ ein. Ich war in der Bibelschule, das war 1976 bis 1979, da war es eigentlich so, die Außenmission, das war das, was das Angesagte war, das sollte man machen. Man sollte also nicht hier zu Hause, wo alle sowieso Christen sind, sollte man nicht bleiben, sondern man sollte dahin gehen, wo Menschen noch nichts vom Glauben gehört haben. Das war ja auch plausibel. Und insofern hatte ich einerseits eine Anfrage aus meiner Heimatgemeinde bekommen, ob ich nicht als Mitarbeiter in der Jugendarbeit arbeiten würde, hatte dort im Januar 79, das war das Jahr, in dem ich dann absolvieren sollte, im Oktober, hatte ich mich beworben, habe aber eine sehr strenge bibelschulmäßige Richtlinienauflistung gemacht, was ich alles glaube, und als ich dann nichts mehr von dem Pastor hörte, dachte ich, das hat sich auch erledigt. Dem war das sicherlich zu streng. Also damals war ich ziemlich strict. Und dann dachte ich, das hat sich erledigt. Es war aber auch so, in unserer Bibelschule galt es als Bequemlichkeit, wenn man in Deutschland irgend so einen bezahlten Job angenommen hat oder eine bezahlte Aufgabe, da wurde gesagt, das sind eher für die Ungläubigen, die machen sowas, die nicht darauf vertrauen, dass Gott sie versorgen kann. Wir sehen ja, Gott kann gut versorgen, haben wir gerade von Helmut gehört, aber diejenigen, die dann doch nicht so den richtigen Glauben haben, die bleiben im Lande und nähren sich redlich. Und die Mutigen, die Glaubenden, die gehen ins Ausland. Das war so das allgemeine Denken. Das war im Januar, hatte ich also diese Bewerbung abgegeben, die dann auch wohl anscheinend keinen Erfolg hatte. Im April oder März, April fragte mich ein Freund, der damals beim Kongo-Team, heute die Gula, gearbeitet hat, ob ich nicht als Bibelschullehrer nach Afrika gehen würde, in den Kongo. Und ich habe gesagt, das wäre das Richtige. Alles war verabredet. Ich habe mich beworben, die haben Ja gesagt. Und ich hatte dann eine halbe Stelle in einer Baptistengemeinde in Aussicht ab Oktober, wo ich dann noch ein bisschen arbeiten sollte, also oder Gemeindearbeit machen sollte und sollte dann die Sprachen lernen und im Büro von Diguna, also von dieser Missionsgesellschaft, arbeiten, um mich auf die Bibelschulzeit, auf die Lehrerzeit zu bereiten. 1980 sollte es dann losgehen. Dann kam ich im September 1979, also einen Monat bevor ich anfangen sollte, dort zu Diguna, und ich merkte, die Leute waren alle irgendwie komisch. Die haben so rumgedruckst, man konnte nicht mit ihnen so richtig reden. Und dann habe ich so am zweiten oder dritten Tag morgens habe ich dann gesagt, Leute, hier stimmt was nicht, was ist los? Dann sagten sie mir, die Stelle bei den Baptisten war mittlerweile besetzt, die Stelle in Afrika auch. Sie konnten mich gar nicht mehr gebrauchen. Dann habe ich gedacht, das ist ja eine tolle Sache. Ich habe mich schon beim Arbeitsamt gesehen, denn 3 Wochen vor Absolvierung, am 1. Oktober, war ich praktisch arbeitslos. Sollte ich jetzt noch etwas bekommen können? Sie haben mir dann noch, ich hatte meine dicke Bibel mit, als ich auf der Rückfahrt im Zug die Bibel las, fiel da ein Umschlag mit 400 Mark noch raus, hatten sie wohl noch so Übergangshilfen, sozialen Übergang gedacht. Aber ich hatte ihnen gleich gesagt, als sie mir das so verkündeten, das ist von Gott. Das hat Gott irgendwie, der muss seine Finger im Spiel haben, ich weiß nicht warum. Und als ich dann nach Hause kam, nach 9 Monaten lag ein Brief im Briefkasten von dem Pastor, bei dem ich mich im Januar beworben habe. Er hat gesagt, er hätte leider keine Zeit gehabt, früher zu antworten. Er würde mich sehr gerne nehmen. Und dann an dem Abend, ich kam an einem Sonntagnachmittag wieder, und dann habe ich diesen Brief genommen und bin dann sonntagsabends, gab es bei uns immer Zeugnisgottesdienste, bin auf die Kanzel gegangen und habe das erzählt. Und dann kamen diejenigen, die gesagt haben, in Deutschland bleibt man nur aus Bequemlichkeit, die kamen dann zu mir und sagten, dich führt Gott nach Deutschland. Du, das ist ganz klar, du hast hier deinen Platz und nicht woanders. Immerhin hatte ich den ganzen Sommer über immer erzählt, ich werde nach Afrika gehen und war dazu auch bereit. Und dann das. Und dadurch, da habe ich dann das erste Mal die Erfahrung gemacht, Gott verschließt eine Tür, aber auch verschlossene Türen sind Gottes Führung. Es ist nicht nur so, dass Gott uns führt und sagt, geh da lang, geh da lang, geh da lang. Manchmal denken wir, das oder das sollten wir tun und gehen auch mit bestem Wissen und Gewissen darauf zu und plötzlich stehen wir davor, der Weg wird vereitelt. Wir fragen uns, warum? Das kann beispielsweise sein, dass man eine Prüfung nicht besteht. Ich habe auch jemanden gehört, der sagte, wenn er seine Prüfung damals bestanden hätte als Steuerberater, hätte er seine Frau nicht kennengelernt. Und er hatte jetzt eine gut sortierte Stelle und sagte, ein Glück, dass ich die Prüfung nicht bestanden hatte. Also insofern, manchmal gibt es auch solche Dinge in unserem Leben, wo wir erstmal denken, warum? Und das war sicherlich auch die Frage des Paulus. Paulus war ein hingegebener Mensch. Er lebte nach dem Motto, dass wir jedes Jahr zu Jahresanfang sagen, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Er nannte sich Knecht Gottes. Führe mich, wohin du willst, geselle mich, zu wem du willst. Das waren so seine Richtlinien, die er für sich selber gesehen hat. Und jetzt machte er die Erfahrung, er versucht, seinen Weg zu gehen. Er versucht, Menschen mit Gottes Wort zu erreichen. Und was war das Resultat? Immer wieder eine Mauer, immer wieder die Erfahrung, es geht nicht weiter, ich komme keinen Schritt weiter. Paulus mag sich gefragt haben, warum? Und manchmal geht es uns ja auch so, wenn wir vor verschlossenen Türen stehen, wenn es in unserem Leben nicht so recht weitergeht, geht es ja vielleicht auch manchmal so, dass wir denken, habe ich etwas verkehrt gemacht? Bin ich irgendwie schuldig? Habe ich irgendetwas nicht richtig gehört? Liegt es an mir, dass es nicht weitergeht? Paulus hat, das sehen wir, zweimal versucht, Richtungen einzuschlagen. Beide Male hat Gott gesagt, nein. Und dann ist er in eine Stadt gekommen, nach Troas. Er war unterwegs mit Silas, übrigens einem Mitarbeiter, und Timotheus, den er auf der zweiten Missionsreise mitgenommen hatte. Und jetzt war er in Troas und da hat er einen Traum. Einen Traum, dass ein Mann aus Mazedonien, übrigens, es wird immer gesagt, Europa, natürlich war das Griechenland Mazedonien, und ein Mann stand im Traum da und hat gesagt, komm herüber zu uns und hilf uns. Paulus steht am nächsten Morgen auf und sagt seinen beiden Genossen, ich habe einen Traum gehabt, wir sollen nach Mazedonien kommen. Ein Mazedonier, den hat er wohl an seiner Kleidung erkannt, der hat gesagt, komm herüber und hilf uns. Und das Wunderbare und auch, denke ich, für uns Wichtige ist, die beiden anderen konnten das auch sofort sehen als den Weg, den Gott vorgeschlagen oder den Gott jetzt einschlagen wollte. Ein Stück weit hat mich das auch, wenn ich die Geschichte von mir aus der Jugend dann nochmal erinnern kann, hat mich auch so sofort, als ich das Zeugnis gesagt habe, kamen andere auf mich zu und sagten, das ist der Weg, das können wir jetzt auch so erkennen. Davor hatten sie gesagt, du bist ein Ungläubiger oder Halbgläubiger, der sich nur absichern will, aber diese Übereinstimmung, und das ist, denke ich, etwas Wichtiges, dass wir mit den anderen Geschwistern im Gleichklang sind und sie auch erkennen, das ist der richtige Weg. In unserem Text geht es dann so weiter, dass nachdem sie, die drei, den richtigen Weg erkannt haben, dass sie dann sagen, jetzt dürfen wir keine Zeit verlieren. Sie haben das nächstbeste Schiff gesucht und sind rübergeschifft von Troas nach Samothrake, sind sie rübergeschifft und sind letztlich, obwohl wir dürfen nicht in den Erdteilen denken, die wir heute im Blick haben, sind in Europa gelandet. Es ist wichtig auch, und das ist deswegen auch nochmal zu erwähnen, wichtig, wenn wir vielleicht schwere Wege vor uns haben, dass wir auch sicher sein können, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und so hatte Paulus auch diese Führung vielleicht auch deswegen gebraucht, weil die Wege, die er jetzt gehen musste, nicht einfach waren. Es waren Wege, die einerseits schöne, helle Dinge beinhaltet haben, helle Momente und wunderbare Momente, wie wir sie ja auch in unserem Leben kennen, aber auch schwere Erfahrungen. Und von daher hat er nur gesagt, jetzt wissen wir, was Gott von uns möchte, jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren. Und das ist für uns, denke ich, auch wichtig. Solange wir so normal in unserem Alltag unterwegs sind, da können wir sagen, wir machen das, was uns vor die Füße fällt, das, was wir für richtig halten. Und solange Gott uns nicht eine Tür verschließt, gehen wir die Wege getrost. Wir dürfen getrost sein, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto fahre und eine grüne Welle habe, brauche ich nicht fragen, darf ich weiterfahren? Dann geht es voran. Wenn eine Ampel rot ist, habe ich zu halten. Und solange wir nicht wenn wir Gottes Willen tun wollen, nicht gebremst werden, können wir einfach unseren Weg gehen. Das, was wir als richtig erkannt haben, so wie wir leben. Und diese roten Ampeln können uns oder verschlossenen Türen können uns zuweilen zeigen, hier sollst du nicht weitergehen. Jetzt wussten sie den richtigen Weg und sagten, das ist jetzt das, was zu tun ist. Gott spricht zu uns. Wenn wir möchten, dass er uns führt, dann können wir gewiss sein, dass er auch immer wieder Mittel und Wege hat, uns zu zeigen, wo wir gehen sollen. Da gibt es ja auch den Vers, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Weise mir den Weg, das sollte unser Gebet sein. Und Gott vermag uns zu führen. Ich kann nach 50 Jahren im Glauben sagen, ich wusste immer, als Pastor, aber auch davor, da, wo ich bin, hat Gott mich hingestellt. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch als eine Gewissheit haben sollen. Ich bin an dem Platz, an den Gott mich möchte. Und er hat Mittel und Wege, andere Wege zu verschließen. Und er hat Mittel und Wege, uns den rechten Weg dann auch mit grünem Licht zu versehen. Und dann benutzt Gott aber auch unseren Verstand. Das hat Paulus auch demonstriert. Jedes Mal, wenn Paulus in eine Stadt gekommen war, auch auf der ersten Missionsreise, ist er als erstes in eine Synagoge gegangen, weil er dachte, da sind Menschen, die aufgeschlossen sind, die für Gottes Wort offen sind und die auf Gott hören wollten. Jetzt kam er auf dieser Missionsreise allerdings an einen Ort, an dem es keine Synagoge gab. Philippi. Was tun? Paulus überlegte und hat gedacht, ich werde dahin gehen, er hatte sich vielleicht ein bisschen erkundigt, wo Menschen beten. Da sind Menschen, wo Menschen beten, da ist auch eine Offenheit natürlich da für das, was Gott zu sagen hat. Wo Menschen beten, da finde ich vielleicht so einen Ansatzpunkt. Und insofern ist er nicht stracks bis dahin geführt worden, wo er hin sollte, sondern hat auch seinen Verstand gebraucht. Er hat überlegt, wie kann ich vorgehen, wo ist es am besten, etwas zu finden. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich das immer wieder auch deutlich macht, nicht zu sagen, Gott muss mir jeden Morgen sagen, mach das oder mach das, damit ich den richtigen Weg finde, sondern wichtig ist auch, dass der Glaube und die Führung durch Gottes Geist mit dem Verstand gemeinsam gehen. Paulus hat immer wieder überlegt, wie kann ich jetzt am besten vorgehen, wenn er in einer Stadt angekommen war, und so war es auch jetzt. Und das hat ihn dazu geführt, dass er an einen Ort ging, von dem er annahm, so steht es im Text, von dem er vermutet hat, da treffen sich Leute am Schabbat zum Beten. Und tatsächlich fand er an einem Fluss, das ist der Gangitis in Griechenland jetzt, oder damals hieß er so, jedenfalls fand er an einem Fluss eine kleine Gemeinschaft. Es ist nicht ganz klar im Text, ob das ein kleines Bethaus war oder ob das einfach so Leute waren, die sich so draußen getroffen haben. Jedenfalls, da haben Menschen gebetet. Und da hatte er, vielleicht, ich weiß nicht mit wie viel Hoffnung, hat er gepredigt, hat dann von Jesus Christus erzählt. Und so heißt es dann auch in unserem Text, dort hat Gott einer Frau das Herz aufgetan. Etwas Wunderbares, Gottes Wort, und das ist auch das, was wir gerade gesungen haben, Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte, Gottes Wort kann nur wirken, wenn Gott innerlich auch das Herz eines Menschen aufschließt. Das ist vielleicht jetzt so ein Gedanke, dass man dann sagen könnte, gut, wenn mir bei mir Gottes Wort nicht wirkt, dann schließt Gott das Herz nicht auf. Aber das Wichtige ist, Gott muss uns innerlich erleuchten. Er muss uns innerlich seine Botschaft aufschließen, damit wir sie auch annehmen können. Ich habe auch schon mal erzählt, ganz kurz, als ich zum Glauben gekommen bin, hat ein einfacher Pastor gepredigt. Und in dem Moment wusste ich, jetzt spricht Gott zu mir. Ich hatte hunderte Predigten als Konfirmand schon gehört, Aber jetzt wusste ich, Gott spricht jetzt zu mir. Und das ist das Wichtige, wenn wir das in unserem Herzen erfahren, Gott spricht jetzt zu mir, er möchte mir etwas ganz persönlich sagen, dann ist es, wichtig, dass wir das auch zu Herzen nehmen und dass wir dann seinem Ruf, seiner Weisung folgen. Und die Lydia, übrigens Lydia, der Name, wir haben ja auch unsere Lydia hier hinten, das war eigentlich ein Name, Lydia, das kam von Lydien. Lydien auch in der heutigen Türkei gelegen, so im Westen der Türkei. Das war die Frau, die aus Lydien kam. So wurde die genannt. Und wurde dann Lydia genannt, die Frau aus Lydien. Und dieser Lydia hat er das Herz geöffnet. Sie ist eine, das haben wir gerade gehört, eine betuchte Frau gewesen, damals schon. Und das war nicht ganz normal. Damals hatte sie schon selber eine große, ja, man kann sagen, eine große Firma. Sie war begütert. Deswegen, man kann nicht sagen, Gott ist der Gott der Armen nur, sondern auch der Gott derer, die Geld haben. Also insofern, manchmal gibt es ja die theologische Auffassung, reiche Leute, das ist nicht das Richtige, sondern die Armen sind, die, denen Gott sich zuwendet. Hier wurde einer ganz wohl ausgestatteten Frau, die sogar noch die Frau im Haus war. Man liest nicht von einem Mann, der über sie zu sagen hatte. Sie war begütert, hatte einen großen Hausstand, hatte eigene Angestellte. So lesen wir also ihr eigenes Haus. Diese Frau kam zum Glauben. Und das hatte Folgen. Es hatte die Folgen, dass einerseits sie erlöst wurde. Das ist für sie das gewesen, dass sie gemerkt hat, ich bin frei geworden von all dem, was mich belastet und beladen hat. Sie hat sich taufen lassen und zwar mit ihrem ganzen Haus. Manchmal ist es ja so, eine große Frage, es wird öfter in der Apostelgeschichte erwähnt, er wurde getauft mit dem ganzen Haus. Damals ging es gar nicht oder war es nicht so wie bei uns. Wir müssen das von unserem Individualismus ein wenig lösen. Heute ist es so, der Papa oder die Mama wird gläubig und die Kinder vielleicht nicht und so weiter. Damals war es so, dass wenn der Oberhaupt eines Hauses, also einer Familie, eines Hausstandes, gläubig geworden ist, sind die anderen mitgläubig geworden. Das war wieder nicht so eine Frage des Innerlichen. Das hat man in der Missionsgeschichte immer wieder auch gesehen. Wenn ein Häuptling gläubig wurde, dann war es gar nicht. Also entweder musste man gehen oder man ist dabei geblieben. Also der hat dann für alle entschieden. Und so war es damals auch. So können wir nicht sagen, dass damals so jeder für sich das entschieden hat, sondern die Lydia hat entschieden und dann waren alle dabei. Sie wurden jedenfalls alle komplett getauft, waren dann Christen geworden. Und dann, das ist das eine, dass hier eine Keimzelle gesät wurde. Und dann das andere, dass Lydia dann plötzlich gemerkt hat, der Glaube ist nicht nur etwas für mich persönlich, sondern wo Gott mich segnet, da möchte ich auch, dass andere gesegnet werden. Sie hat gemerkt, und das ist eine tiefe Wahrheit, wenn ich gläubig werde, werde ich in eine Familie hineingeboren. Diejenigen, die jetzt als Apostel zu mir gekommen sind, das sind nicht irgendwelche fremden Leute für mich, das sind meine Brüder. Und ich bin ihre Schwester. Wir sind eine Familie. Und das ist ja etwas Wichtiges, was im Glauben ist. Der Glaube führt Menschen zusammen und macht aus Fremden Geschwister. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, was sie sehr früh erkannt hat. Und deswegen sagt sie, ich möchte nicht nur Beschenkte sein, sondern ich möchte das, was ich bekommen habe, auch weitergeben. Ich möchte selber Teil dessen sein, was ihr an mir getan habt, nämlich Teil der Mission. Und so können wir sagen, dadurch, dass die Apostel Paulus und seine beiden Begleiter jetzt bei Lydia eine Unterkunft und Verpflegung hatten, hatten sie die Möglichkeit, in Philippi zu bleiben und dort eine Gemeinde zu gründen. In Lydias Haus ist diese Gemeinde entstanden und von da können wir sagen, es wird manchmal gesagt, die hebräische Bibel wird ja anscheinend von hinten nach vorne gelesen, also rückwärts rum. Und so wird manchmal gesagt, Gottes Wege können wir auch manchmal erst von hinten verstehen. Warum war ihm in den anderen Provinzen die Arbeit jetzt vorenthalten oder verhindert worden? Weil Gott schon wusste, was er vorhat. Gott wollte einen neuen Raum, nämlich den Raum in Mazedonien, der dann letztlich das heutige Griechenland umfasste, einen neuen Raum erschließen. Und deswegen hat er gesagt, hier in dem Bereich, wo du jetzt bist, das wird alles noch werden. Es entstanden in Galatien und so auch Gemeinden, aber hier hast du deine Aufgabe. Und insofern entstand da, wo Lydia gläubig geworden ist, die Gemeinde in Philippi. Diese Gemeinde, von der Paulus später schreiben konnte, keine andere Gemeinde hat ihn so sehr bei seiner Missionsarbeit unterstützt wie sie. Die Gemeinde, mit der er einen ganz besonders engen Kontakt hat. Lydia hatte gleich gewusst, wenn Gott mich segnet, dann soll ich auch ein Segen sein. Wenn ich zum Glauben komme, dann sind die Menschen, mit denen ich auf dem Weg bin, oder dann komme ich in eine große Familie hinein. Dann bin ich Schwester geworden von denen, die auch glauben. Und das hat sie ziemlich schnell erfasst. Und ich denke, das ist etwas, was uns oder für uns auch wichtig ist, dass wir uns nicht irgendwie als Leute ansehen oder als jemand ansehen, die zu einem Verein gehören. Naja, ich bin da halt dabei, zahle meinen Mitgliedsbeitrag und ja, stehe in der Kartei, sondern wir sind Geschwister. Das ist etwas, was dort bei Lydia gleich ziemlich schnell als Einsicht kommt. Und was ich sagte, Paulus ist zielsicher zu ihr geführt worden, unter der Wirkung des Geistes Gottes, aber auch unter der Wirkung seines Verstandes, dass er wusste, wo gehe ich hin, wo finde ich Menschen, die ansprechbar sind. Aber dann, und da kann ich jetzt leider nicht mehr eingehen, kamen auch sehr, sehr schwere Zeiten. In Philippi, was so wunderschön begonnen hat, da kamen dann auch, wir kennen die Geschichte vom Kerkermeister, dass Paulus Probleme bekam, dadurch, dass er die Diana, die dort verehrt wurde, Diana war in Ephesus, aber jedenfalls, dass er so Goldschmieden ihr Handwerk malig gemacht hat, jedenfalls kam er in Probleme. Er hat einer Wahrsage, einer Frau, die wahr gesagt hat, hat er den Leuten das Geschäft verdorben. Jedenfalls wurde Aufruhr gegen ihn veranstaltet. Er kam ins Gefängnis. Er kam zwar wieder frei, aber er ist geschlagen worden, hat ganz furchtbare Erfahrungen gemacht. Später ist er von Philippi dann, weil er ja weiterziehen wollte, nach Thessalonich gegangen. Und in Thessalonich, da hat er dann an die Thessalonicher, hat er geschrieben, ihr wisst, wie in was für einer desolaten Verfassung ich zu euch gekommen bin. Ich war weggejagt worden aus Philippi von den Stadtbehörden, geschlagen worden und er kam völlig kaputt dann nach Thessalonich. Er hat diesen Weg durch Europa, das ging nach Korinth in eine Gemeinde, da hat er eine Gemeinde gegründet, die war nachher hochproblematisch. Das heißt, Gottes Weg ist nicht unbedingt ein Weg, der ohne Probleme ist. Weder für eine Gemeinde noch für einen Einzelnen. Immer wieder gerät man in Krisen. Gott bewahrt uns und hält uns. Das hast du ja auch gerade erzählt, wie Gott auch bewahren kann. Und das finde ich auch ganz eindrucksvoll, wie er es gemacht hat. Gott bewahrt uns, aber manchmal kommt man auch in handfeste Krisen. Und da ist es dann wichtig, und um nochmal an den Anfang zurückzukommen, da ist es wichtig, ich bin am richtigen Platz. Gott hat mich hierher geführt. Und wir dürfen wissen, auch mit Gott gerät man in Krisen, auch in Probleme, die unaussprechlich sind, aber dennoch, er trägt uns durch. Und er hat uns in eine Gemeinde gestellt, in der wir unsere Lasten miteinander teilen und auch die schweren Zeiten miteinander durchstehen sollen. Und das ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges. Also einmal die Führung. Gott führt auch durch geschlossene Türen. Er weiß, uns den Weg zu zeigen. Unser Verstand sollte bei alledem immer wieder eingeschaltet bleiben. Gott beschenkt uns reich, aber manchmal führt er uns dann auch wieder schwere Wege.